Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Es geht jetzt um ein Buch, das eine beeindruckende intellektuelle Leistung darstellt und eine grandiose Diagnose unserer Gesellschaft ist. Muster, eine Theorie der digitalen Gesellschaft. Und wenn ich das richtig sehe, erschienen im Beck Verlag, und wenn ich das richtig sehe, das erste Buch, das eine wirkliche Soziologie dessen darstellt, was wir mit Digitalisierung digitaler Gesellschaft meinen. Armin Nassé ist Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie werden einen großen Gewinn haben, diese Gedanken zu verstehen. Wir versuchen mal langsam reinzukommen und fangen mal mit den Basics an. Was versteht man eigentlich unter analog, was unter digital und was ist digitale Gesellschaft?
Ich dachte, wir fangen einfach an.
Das ist einfach. Begriffsklärung.
Also, naja, also zunächst analog und digital ist zunächst mal eine Unterscheidung. Also ich würde gar nicht definieren, was ist analog und was ist digital, sondern das ist eine Unterscheidung, die wir verwenden, um mehr Ordnung in die Welt zu bringen, als wir eigentlich wahrnehmen können. Also ich glaube gar nicht, dass wir heute so eindeutig sagen können, ob wir uns in der sogenannten analogen oder digitalen Welt bewegen, weil die Grenzen fließend geworden sind. Zumindest kann man das an unseren Praktiken beobachten, dass sie fließend geworden sind. Sie sind in der Weise fließend geworden, dass die Orte, in denen wir uns befinden, tatsächlich ja Orte sind, die auch digitale Orte sein können. Ich habe in der letzten Zeit also einen spannenden Text von Berit Glanz gelesen, die tatsächlich formuliert hat, man könne sogar im Internet Heimat erleben. Also das sozusagen, das könnten Welten sein, in denen wir uns wie selbstverständlich bewegen. Und analog heißt ja eigentlich, dass wir uns selbstverständlich bewegen. Und das tun wir inzwischen eben in Welten, die nicht nur so analog sind. Wir sind ja auf der Buchmesse. Die gleiche Diskussion hat man über Bücher auch geführt. Ist eigentlich das, was in den Büchern steht, real oder nur das, worüber die Bücher etwas sagen? Und wir würden doch heute wahrscheinlich dem geschriebenen Wort die höchste Realitätsgüte zubilligen. Insofern kann man nicht sagen, dass das, was in den Büchern steht, weniger real oder weniger analog ist.
Ich breche da gerade mal rein. Das ist ja ein wichtiger Punkt auch, dass die Einführung des Buchs, eigentlich auch der Schrift, eine ähnliche massive Veränderung dargestellt hat, wie das, was wir Digitalisierung nennen heute. Und das hängt, das sagen Sie ja in Ihrem Buch, das hängt damit zusammen, dass sich durch die Einführung des Buchs die Meinung und die Lebensform und die Art und Weise, wie Menschen sich aufstellen, pluralisiert haben. Jeder konnte auf einmal sich mit was beschäftigen und lesen und aufnehmen, was er vorher nicht konnte, und auch sich selber so ausdrücken. Das heißt, die Gesellschaft hat sich vervielfältigt.
Ja, also bis das jeder war, hat es eine ganze Zeit gedauert, aber es war zunächst mal zumindest prinzipiell die Möglichkeit da. Ich meine, man muss sich vorstellen, in einer Welt zu leben, in der Texte selbst schon eine Autorität hatten, dadurch, dass sie da waren. Und wenn man sie auf einmal distribuieren kann, entsteht das Risiko, dass man diese Texte nicht nur liest, sondern unterschiedlich liest. Es gab ja so naive Leute, die haben gedacht, dass die Distribution von Gedrucktem dazu führt, dass auf einmal alle informiert sind. Das kennen wir ja heute auch, dass das eigentlich nicht gelingt. Wenn ich einen Text verteile, dann wird er unterschiedlich gelesen. Das heißt, es gibt schöne Begriffe dafür, die wird interpretiert. Es gibt unterschiedliche Lesarten. Es gibt sozusagen eigentlich weniger Eindeutigkeit und weniger Sicherheit, als wenn man die Dinge sozusagen in einem Analogen belässt, wo gewissermaßen die Spuren der Kommunikation in der Zeit verschwinden, wie das in der mündlichen Kommunikation ja der Fall ist. Und diese Art von Kommunikation ändert tatsächlich alles. Spannenderweise kann man das aber nicht auf die Intentionen derer zurückführen, die den Buchdruck forciert haben. Die hatten eigentlich vor, dass man die Heilige Schrift genauer lesen kann und wir arme Sünder dann viel genauer wissen, was wir zu tun haben.
Pech gehabt,
und,
weil
Pech gehabt, die Kritik der Heiligen Schrift stand direkt daneben.
Eine Ihrer Hauptthesen, und das ist ja eine starke These, und auf den ersten Blick denkt man, wieso das denn? Ist ja, dass das, was wir Digitalisierung nennen, in der Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft, bereits angelegt war. Das hätte ich gerne mal erläutert.
Genau, das ist eigentlich schon das Ergebnis der Denkbemühungen. Also ich als Soziologe muss ich natürlich eine methodisch kontrollierte Frage stellen. Und die methodisch kontrollierte
empfiehlt sich.
Der Empfehlung kommt man oft nicht nach, aber das empfiehlt sich eigentlich. Und die Frage ist ja, was für eine Frage wollen wir eigentlich beantworten? Also zu sagen, was ist die Digitalisierung, ist eigentlich keine gute Frage, weil man den Gegenstand dann schon kennen müsste, um das zu beantworten. Ich frage anders. Ich frage, wir wissen genau, dass sich Techniken in Gesellschaften nur dann etablieren, wenn sie offensichtlich ein Problem lösen. Problem heißt nicht ein Problem, das wir im Kopf haben, sondern es muss in der Gesellschaft eine Disposition dafür geben, dass solch eine Technik tatsächlich anschlussfähig wird, andockfähig wird an die Gesellschaft.
Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, und zwar eine Technik, das sagen Sie ja auch, die im Grunde genommen auf das Rudimentärste überhaupt zurückgreift, was es gibt, nämlich entweder an oder aus, ja oder nein. Ja. Also sozusagen die basalste Technik, die sich im Grunde genommen überhaupt denken lässt.
Genau, das ist quasi sozusagen das technische Substrat, ist sehr simpel. Wir kennen auch andere Techniken, die sind viel komplizierter eigentlich als die Digitaltechnik. Aber mein Argument besteht darin, dass wir fragen müssen, warum die Dampfmaschine zu einer bestimmten Zeit eigentlich anschlussfähig war in der Gesellschaft. Warum der Buchdruck, warum die Zeitungsdruck, warum das Radio.
Ja, und warum Digitalisierung?
Über das Fernsehen wollen wir gar nicht erst reden. Und warum ausgerechnet die Digitalisierung? Und meine These ist tatsächlich, dass sich man bereits im 19. Jahrhundert sehr genau rekonstruieren kann, dass die Selbstwahrnehmung moderner Gesellschaften eigentlich umgestellt hat auf digitale Beobachtung. Also Beispiel, wie viel Weizen braucht eine Stadt, damit alle Menschen darin, die selber keine Semmeln backen können, oder Brötchen, sagt man hier, keine Brötchen backen können, am Morgen tatsächlich Brötchen haben. Mhm. Wie viel Lehrerinnen und Lehrer braucht eine Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, dass wir möglichst wenige Analphabeten haben? Welches Material braucht ein stehendes Heer? Wie breit muss eine Kanalisation sein, damit es fließt? Sie darf nicht zu breit und sie darf nicht zu schmal sein, damit sie nicht zu langsam oder zu schnell fließt. Das hat man begonnen zu berechnen.
Das heißt, Vermessung war schon ganz lange da.
Ja, Vermessung, aber es ist nicht nur die Vermessung, sondern es ist vor allem Kausalität durch statistische Korrelation zu ersetzen. Also Kausalitäten sind eine schwierige Sache. Als Beobachtungsschema, als Kantianer weiß man, wovon man da nicht redet. Aber spannender ist sozusagen die viel kompliziertere Frage, ob ich eigentlich aus bestimmten Informationen, die ich habe, auf andere Informationen schließen kann. Mhm. Das ist im 19. Jahrhundert als Denkung Art entstanden. Und das waren zum Teil private Akteure. In den USA waren das eher statistische Vereine, die das gemacht haben. In Europa, wir sind etwas staatszentrierter als die USA, waren das staatliche Akteure. 1872 wurde das Statistische Reichsamt in Berlin gegründet. Man hat ein Jahr tatsächlich danach kam man auf die Idee, alles, was dort passiert, zum Staatsgeheimnis zu erklären, weil man gemerkt hat, das ist tatsächlich die zentrale Beobachtungsform der Gesellschaft, die ökonomisch, politisch, machttechnisch und so weiter besonders, ja, man kann sagen, interessant war und tatsächlich mit unglaublichen Möglichkeiten ausgestattet war.
Und im Grunde genommen kann man sagen, also wenn man jetzt von da ins Heute springt, das, was zum Beispiel Maschinenlernen macht, was eine einigermaßen kluge Datenverarbeitung macht, ist die Daten als Elemente in einem Netzwerk miteinander in Beziehung setzen und deshalb auch der Titel Ihres Buches, Muster zu finden. Ja. Und diese Muster haben eben etwas mit unserem Verhalten, mit unseren Einstellungen, mit unseren Vorlieben und so weiter zu tun.
Genau, das ist eine schöne Antwort auf die Frage, die Sie gestellt hätten, nämlich, was machen wir eigentlich mit dieser Art von Mustererkennung? Und in der Tat ist es ja so, dass wenn man sich die technische Form selber anguckt, dann ist ja Digitaltechnik eigentlich nichts anderes, und zwar sowohl im technischen als auch im sozialen Bereich, dass man Daten braucht, um die endliche Form der Verknüpfung der Elemente in Datensätzen zu detektieren, um es mal etwas komplizierter auszudrücken. Also ich habe einen Datensatz und der Beobachter bringt sozusagen die Information in den Datensatz hinein. Die Daten enthalten noch wenig Information. Der Beobachter tut etwas damit. Also er kann zum Beispiel aus dem gleichen Datensatz Marketinggeschichten machen, Strafverfolgung machen, medizinische Forschung machen, womöglich sogar Ästhetisches. Ja? Also das ist eigentlich das Interessante, dass sozusagen überall in der Gesellschaft Daten anfallen und die Technik eigentlich nichts anderes macht, als nach Regelmäßigkeiten zu suchen. Und das ist jetzt ganz wichtig im Hinblick auf die allererste Frage, die Sie auf diesem Sofa jetzt hier gestellt haben. Was ist die Unterscheidung zwischen Digitalem und Analogem? Das Analoge, das wir kennen, ist immer stärker abhängig davon, dass wir in bestimmten Datensätzen die entweder so anfallen oder extra produziert werden und die miteinander vermatcht werden, Fragen beantworten, die man an die Daten vorher nicht gestellt hat. Und das ist wahrscheinlich das Neue. Und ich würde sagen, das ist vielleicht auch das, was die Digitaltechnik auf der einen Seite so großartig macht und auf der anderen Seite natürlich auch bedrohlich, weil man zum Teil das Substrat, das man sich da beobachtet, gar nicht so genau anguckt. Man auch zum Teil nicht genau weiß, wer eigentlich die Akteure sind, die darauf zugreifen können. Also die Zugriffsmöglichkeiten darauf sind ja sehr, um es vorsichtig zu sagen, ungleich verteilt.
Und welche Muster man zum Beispiel zu Manipulationszwecken entdeckt?
Naja, Manipulation ist eigentlich sozusagen die Geschäftsgrundlage. Also eigentlich geht es immer um Manipulation. Also wenn ich Marketing mit Daten mache, dann heißt es eigentlich, dass ich rauskriegen will, ob ich aus bestimmten Kaufmustern, die man mit denen meiner Person vergleicht, rauskriegen kann, welche Bedürfnisse ich habe, die ich selber noch nicht kenne. Und das ist ja eigentlich ganz spannend zu sehen, dass man aus relativ wenigen Informationen, relativ wenigen Daten ziemlich genaue Informationen rauskriegen kann. In Deutschland ist der paradigmatische Fall die Rasterfahndung zu Zeiten der RAF gewesen, wo man mit relativ simplen Informationen die Wohnung tatsächlich herausbekommen hat, in der Hans-Martin Schleyer gefangen gehalten wurde. Das Ironische fast an der Geschichte ist, dass man das auf ein Blatt Papier geschrieben hat und das Blatt Papier in einem Ordner verschwunden ist, sodass die Verfolgungsbehörden darüber nicht verfügen konnten. Zur Unterscheidung von analog und digital.
Das ist ja ein spannendes, sehr praktisches, mit unserem Leben, unserer Gesellschaft zusammenhängendes Thema. Ich verfolge das gleich nochmal weiter. Ich will erst nochmal bei dem Strang bleiben, Ihrer These, dass die Digitalisierung in der Gesellschaft schon angelegt war. Das führt ja zu einem weiteren merkwürdigen Punkt, und zwar zu einer Verdopplung der Welt. Ja. Wir bilden die Welt in Daten ab und dann schmeißen wir sozusagen die Welt weg und haben es nur noch mit den Daten zu tun und schauen uns die Muster in den Datensätzen an. Ja. Im Grunde genommen läuft das doch darauf raus, dass wir in unserer eigenen konstruierten Welt mehr und mehr gefangen sind.
Naja, eigentlich klingt die These ja doof, ne? Zu sagen, da ist eine Welt und die wird verdoppelt in den Daten und jetzt sehen wir nur die Daten. Ich empfehle eigentlich immer, historisch hinten hinzugehen und zu sagen, was würden wir eigentlich über die Schriftwelt sagen? Und die tut das auch. Also ich habe diese Figur der Verdopplung schon in früheren Büchern sehr genau sagt man nicht über die eigenen Sachen, also ziemlich genau, entfaltet. Aber sozusagen die Idee ist im Prinzip, das kennen wir ja aus den ganzen Diskussionen über Poststrukturalismus und ähnliche Fragen, natürlich ist das Wort Baum kein Baum. Aber um zu unterscheiden den realen Baum von dem Zeichenbaum, brauchen wir das Zeichenbaum. Und aus dieser Paradoxie kommen wir eigentlich nicht raus. Und das ist ja eigentlich, das ist ja keine Mangeldiagnose, sondern das ist unvermeidlich. Und sowas Ähnliches findet jetzt eben nicht nur mit der Schrift statt, sondern auch mit Daten, die die Welt insoweit verdoppeln, dass nicht die Welt nochmal vorkommt, sondern eigentlich alles, was in der Welt geschieht, Datenspuren hinterlässt, implizite und explizite, und wir an diesen Daten dann tatsächlich, sagen wir mal, Informationen sehen können, mit denen wir etwas tun. Also Beispiel, was in Großstädten passiert, das wird mit datenmäßig detektiert und dann kann man Verkehrsflüsse oder Energieflüsse oder die Bewegungsprofile von bestimmten Gruppen und so weiter detektieren. Und da ist jetzt auch wieder entscheidend, wer macht das eigentlich, wer kann darüber verfügen und was für Ziele kann man damit entsprechend erreichen. Da fallen uns auch wieder alle klassischen Akteure ein, die Zugriff auf solche Datenformen haben.
Die Art und Weise der Betrachtung der Daten, also die Brille, die wir aufsetzen, wenn wir versuchen, die Muster zu sehen, die zwischen den Daten als Elementen existieren, sind ja nicht ihrerseits Daten. Wo kommen diese Muster der Betrachtung, wo kommen diese Brillen sozusagen, die der Betrachter ja da reinbringt, wo kommen die eigentlich her?
Na, die kommen her zum Beispiel durch eine gute Idee, durch Kreativität, durch Nachdenken, durch Lesen. Also im Prinzip durch all das, was wir auch sonst machen. Also das Interessante ist ja, und das muss man sich wirklich klar machen, dass man sozusagen die Verwertungsketten sich genau anguckt. Die meisten Daten, die wir verwenden, wurden nicht dafür erhoben, wofür sie verwendet werden. Also ein Beispiel wäre etwa in der medizinischen Forschung, wenn man an sowas wie Diabetesforschung denkt, das ist eine relativ simple Sache. Man misst den Zusammenhang von Kohlenhydrataufnahme und Blutzuckerspiegel. Wenn man jetzt über eine ähnliche Population auch noch Daten darüber hat, wie die sich am Tag bewegen, ob die sich am Tag bewegen, was sie eigentlich machen, wie lange sie schlafen, ob sie auch Sex haben und weiß der Henker, was man alles so am Tag machen kann, dann wird sozusagen die Korrelation dieser ganz bestimmten Geschichten, die ja nicht in den Daten liegen, sondern im Kopf des Beobachters, zu etwas, was in den Daten gar nicht da ist, aber aus ihnen herausgebracht wird. Und das Gleiche gilt ja für die Buchwelt auch. Wir lesen mehrere Bücher und es entsteht eine Erkenntnis daraus, die keiner der Autorinnen und Autoren, die daran beteiligt waren, überhaupt im Kopf hat.
Ich gebe Ihnen recht, aber der Unterschied ist ja, dass ein Buch nicht von alleine ein Modell seiner selbst entwickelt. Ja. Genau das passiert aber mit der Digitalisierung. Also Sie haben eben gesagt, die Kreativität, diesen Blick von außen, den ich in die Daten reinbringe. Naja, die Entwicklung läuft ja in die Richtung, dass ich sage, diese Kreativität, die analysiere ich durch Daten und ich schreibe eine Software, die mir genau diese Kreativität mit Hilfe der Daten im Datensystem liefert. Das heißt, ich schalte nicht nur die Welt außen ab, ich schalte auch den Betrachter mit seinen kreativen Ideen außen ab.
Ich weiß nicht, ob er den außen abschaltet oder so, sondern man schaltet was anderes an. Also es gibt durchaus Algorithmen, die selbst in der Lage sind, Datensätze zu beobachten.
Ne? Also, und daraus Fragen abzuleiten.
Ich meine, ich behaupte in dem Buch, dass das, was die Digitalisierung macht, scientoid ist, wissenschaftsähnlich. Also für uns Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler ist diese komische Digitalisierung eigentlich bedrohlich, weil die sowas Ähnliches macht wie wir auch, aber sie macht es nicht hypothesengetrieben, sondern sie macht es ja irgendwie anders getrieben. Sie macht es zum Beispiel in der Art und Weise, dass man sagt, wir gucken jetzt mal in den Datensätzen, ob man Muster bekommt, zu denen wir uns die Frage danach überlegen. Und dafür braucht
42.
Man, genau, zum Beispiel. Das wäre ein schönes Beispiel genau dafür. Aber das sind ja Formen, meine, wer schon mal Statistik gelernt hat, wird feststellen, dass wenn man einen Datensatz sitzt, kann man alle möglichen Korrelationen herstellen. Also Schuhgröße und Intelligenz zum Beispiel oder so etwas. Oder Behaarung des Kopfes und weiß der Henker was. Ja? Also das kann man ja alles miteinander vermatchen und es kommen womöglich Muster in Daten dabei raus und dann kommt der Betreuer der Arbeit und sagt, Moment, hast du eine Hypothese und kannst du die begründen? Und diese Begründung brauchen wir heute nicht mehr. Also das heißt, die Form, die Sie dargestellt haben, das sind zum Teil Zufallsfunde, ja, die man dann hat und die Hypothese wird hinterher entwickelt und das ist eine völlig neue Form der Beobachtung der Welt.
Also im Unterschied zum Buch ist die Welt des Digitalen sozusagen ihr eigener Prozess. Also es wäre so, als ob Bücher sich selber hervorbringen, was sie ja in unserer Welt zumindest nicht tun.
Na, da bin ich mir nicht so sicher. Also sagen wir mal so,
wenn
ich jetzt über mich reden darf, ja, ich habe schon ein paar Bücher geschrieben. Und es ist eine tolle Geschichte zu sagen, dass ich das war. Also nicht, das ist kein Plagiatsproblem, sondern ich habe die wirklich selber geschrieben. Aber ich würde ja nicht sagen, dass die Bücher schreibbar gewesen wären, ohne all die Bücher, die es vorher gegeben hat. Also nicht all die Bücher, ich habe nicht alle Bücher gelesen, aber sozusagen ohne dass sozusagen ein Kommunikations- und Verweisungsraum
da ist, in dem das möglich ist. Bildhaft gesprochen laufen die Bücher, die Sie gelesen haben, durch Sie durch, Sie verarbeiten sie und machen plus eigener Ideen
genau,
neues
Buch. Ich habe genug Masse mitzubringen, um damit Richtig. Sozusagen viel Blackbox
zu Aber das so funktioniert ja in der digitalen Welt nicht mehr. In der digitalen Welt produziert diese Welt ihre eigenen, ohne dass da irgendwas weiter durchläuft, ihre eigenen Prozesse.
Ja, es sind eigene Prozesse, die sich in der Welt wieder bewähren müssen. Das ist ja das Interessante. Ich mache hier eine Unterscheidung von erlebender und handelnder Technik. Also in der Systemtheorie gibt es diese schöne Unterscheidung von Erleben und Handeln. Ja, also ich rede jetzt gerade, das wird mir zugerechnet als Handeln. Sie hören gerade, das wird Ihnen zugerechnet als Erleben. Man kann sagen, man kann auch aktiv zuhören, aber das ist eine Zurechnungsfrage. Und die spannende Frage ist, was rechnen wir der Technik eigentlich zu? Und es gibt, also meistens sind das erlebende Formen. Es ist ein Datensatz da, mit dem wird was gemacht. Aber wir rechnen der Technik inzwischen selber Handeln zu. Ja. Also nicht Intentionen, aber so etwas wie gewissermaßen etwas, das aus den Rekombinationen der Elemente selber in der Technik entsteht. Also die ganze KI-Diskussion, die Diskussion darüber, dass die Apparate ihre Fragestellungen während des Prozesses verändern können. Die Frage sozusagen, bei denen wir feststellen, dass man am Ende den Prozess, der in einer Blackbox stattgefunden hat, mathematisch nicht mehr rekonstruieren kann. Ist in der Forschung ein Riesenproblem. Ich bin in einer Kommission der DFG, die sich Gedanken darüber macht, ob eigentlich in Zukunft Algorithmen gefördert werden können oder ob man Geld ausgeben darf für Data Analysts und nicht mehr nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil man gar nicht mehr genau weiß, wem man die Erkenntnis eigentlich zurechnen kann.
Und wie ich den Laden kenne, wird es darauf rauslaufen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abzuschaffen und auf die Systeme zu setzen.
Na, aber also ganz ohne wird es nicht gehen.
Sie zeigen ja in Ihrem Buch, dass diese einfache Reduktion von allem, was uns in der Welt begegnet, was ich sozusagen in Daten übersetzen kann, auf an oder aus reduzierbar ist. Ja. Das ist sehr strikt. Das ist sozusagen die Fundamentalunterscheidung überhaupt. Interessanterweise die Fundamentalunterscheidung, mit der auch Niklas Luhmann anfängt. Aber das nur in Klammern, das wäre eine eigene Diskussion. Das führen Sie wirklich weiter, finde ich. Aber das nur in Klammern. Und ich mit dieser ganz einfachen Unterscheidung alles abbilden kann. Ja. Also die Behauptung ist, ich kann sämtliche Prozesse, die im Universum überhaupt nur irgendwie denkbar sind, die in Gesellschaften sich ereignen, mit dieser einfachen Methode darstellen, analysieren und auch in Gang setzen. Ja.
Also vielleicht muss man über die Ästhetik der Digitalisierung nachdenken. Ich glaube, dass ich den Begriff zu selten verwende, der kommt 2-3 Mal vor. Die Ästhetik besteht tatsächlich darin, dass wir auf der einen Seite eine unglaubliche Einfalt, nenne ich das, haben, also eine Simplizität des technischen Substrats, die erst eine unglaubliche Formenvielfalt ermöglicht. Also Aristoteles hat schon gesagt, ist toll, wenn man so einen alten Griechen mindestens einmal erwähnen als Lehrstuhlinhaber, ist logisch. Aristoteles meinte, die kleinste Zahl ist die 2, nicht die 1. Also zählen kann ich erst, wenn es einen Unterschied gibt. Und wenn es die kleinste Zahl ist, dann ist offensichtlich die Unterscheidung von 0 und 1 oder 1 und 2, das ist ja egal, mathematisch, technisch gesprochen, die Unterscheidung zweier unterschiedlicher Spannungszustände in einem Rechner, die einfachste Form, einen Unterschied darzustellen. Und diese einfache Form ist so simpel, dass die Form selber wenig präjudiziert im Hinblick darauf, was man damit darstellen kann. Schon die Schrift war ja eine unglaubliche Revolution mit 26 oder 25 Zeichen, also 50, wenn man Groß- und Kleinschreibung dazu nimmt, sozusagen mit relativ wenig Zeichen
die Welt einzufangen,
unendlich viele Bedeutungen zu produzieren. Und jetzt haben wir es noch simpler und das ermöglicht so unglaublich viel. Ich behaupte ja sogar, dass eine ästhetische Analyse auf die Gesellschaft möglich ist. Also ich würde ja behaupten, dass unsere Funktionssysteme, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter ähnlich einfach kodiert sind mit Unterscheidungen und diese Unterscheidungen erst die Vielfalt der Möglichkeiten kennen. Also wer ökonomisch handelt, muss zwischen Zahlen und Nichtzahlen unterscheiden und am Ende zahlungsfähig bleiben. Und das gilt für autoritäre Staatsmonopolkapitalismen genauso wie für sich liberal nennende Formen, wie wir sie in Nordamerika kennen oder für den rheinischen Kapitalismus, was ja doch sehr unterschiedliche Formen des Wirtschafts sind. Das ist in einer Gesellschaft nur deshalb möglich, weil diese Grundkodierung so klein, simpel und vor allem einfältig ist.
Und plötzlich kann man mit Geld, also Geld haben, Geld nicht haben, mit dieser Unterscheidung diesen ganzen Riesenbereich der Wirtschaft erfinden.
Also Geld ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, weil man dem Geld nicht ansieht, wo es herkommt und wo es hingeht. Also wie 20 Euro verdient worden sind, wem man sie weggenommen hat, wer sie gefälscht hat, ist jetzt auch eine interessante Frage. Das sieht man dem Ding, also wenn es gut gefälscht ist, sieht man es dem Ding nicht an, ja, sondern das ist sozusagen ein Medium, das für sich selber funktioniert. Und das gilt für das Machtmedium in der Politik eigentlich ganz genauso. Also wir erleben jetzt diese große Geschichte, ob Boris Johnson tatsächlich das, was er ausgehandelt hat, in einem Parlament durchbekommt. Das ist ein unfassbar simpler Mechanismus. Es geht da natürlich auch um Sachfragen, die aber völlig überlagert werden durch diese simple Kodierung. Das kann man ja fast sagen, ist eine digitale Darstellung von Entscheidungsalgorithmen in der Gesellschaft. Und es ist kein Zufall. Und es ist nicht nur eine Analogie, also eine Analogie im Sinne sozusagen von ähnlichen Formen. Und da kommt man hin und versucht, alles wegzudiskutieren, was dem Argument widerspricht. Sondern es ist, glaube ich, schon eine ästhetische Kategorie, die diese Leittechnik, die wir zurzeit haben, und die gesellschaftliche Struktur durchaus zu einer, ja, so zusammenbringt, dass man sagt, es ist kein Zufall, dass Gesellschaft digital ist, auch außerhalb der Digitaltechnik selbst. Das ist eine starke These, das müsste man auch prüfen. Ich bereite auch auf der Basis dieser Geschichte Forschung vor, um sowas tatsächlich zu machen. Aber das ist zunächst einmal der Versuch, tatsächlich zu verstehen und wirklich eine Theorie des Digitalen zu schreiben und sie nicht nur zu beschreiben.
Eine Frage müssen Sie mir bitte zum Schluss noch beantworten, die mich tatsächlich umtreibt. Wir hatten eben das Thema Wirtschaft. In der Gesellschaft gibt es verschiedene Funktionssysteme, sagen Sie, also zum Beispiel die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Kunst. So. Diese Funktionssysteme koppeln ja nur sehr lose aneinander. Also ich kann mit der Politik die Wirtschaft zwar hin und wieder zu was bewegen oder zwingen, aber ganz oft eben auch nicht. Wenn ich jetzt unser System Moral nehme und nach einer Ethik frage, ist ja die Frage, wie sich die Ethik mit dem Digitalen, was ja an sich überhaupt nichts von Ethik hat, koppelt. Im Moment wird ja viel darüber geredet, dass es eine Ethik der Information, eine Ethik des Digitalen und so weiter gibt. Nach der Lektüre Ihres Buches habe ich eigentlich den Eindruck, dass es ziemlicher Unsinn ist, davon zu reden.
Nein, Unsinn ist es nicht, aber ich bin trotzdem ein Ethik-Skeptiker. Also ein Ethik-Skeptiker nicht in der Frage, dass ich mich nicht fragen würde, was normativ richtig und falsch ist. Diese Fragen sollte man schon beantworten.
Die stellen Sie ja auch.
Sondern Ethik-Skeptiker in der Art und Weise, dass Ethik interessanterweise eine wissenschaftliche Disziplin ist. Ne? Also eine deontologische Ethik kommt zu anderen Ergebnissen als eine, was weiß ich, eine Tugend.
Da rennen Sie bei mir offene Türen ein, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Also das ist eine Wissenschaft.
Das ist eine Wissenschaft. Das heißt, man löst damit zunächst einmal ein Begründungsproblem.
Was übrigens die meisten Informatiker bestreiten würden, aber das nur in Klammern.
Okay, also vielleicht würden die auch bestreiten, dass die Verdoppelung der Welt etwas ist, was man eigentlich nur aus den Sozialwissenschaften heraus zumindest sehen kann. Aber das sind die üblichen Plänkeleien, die man auch in der Wissenschaft kennt. Ich finde es spannend an der Frage der Ethik, dass ich mich frage, wann eigentlich Probleme ethisiert werden. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie das im medizinischen Bereich eigentlich ist. Und sie werden immer dann ethisiert, wenn aus den, sagen wir mal, Algorithmen, also Algorithmen jetzt als Metapher tatsächlich, also sagen wir mal, aus den Regeln, die in den Systemen gelten, selbst Anpassungsprobleme entstehen, die man mit den eigenen Mitteln nicht lösen kann, durchsetzen kann.
Dann erkundigt man sich woanders.
Der Kapitalismus ist das Klassische eigentlich. Also der Kapitalismus ist eine Form, die alles Mögliche kann, es hat nur keine Stoppregel. Sobald wir an Stoppregelprobleme kommen, brauchen wir eine Ethik. In der Wissenschaft ist das ganz ähnlich. Kann man sozusagen mit wissenschaftlichen Gründen wissenschaftliche Erkenntnisse vermeiden? Das ist sehr schwierig. Die Antwort heißt nein. Das heißt, man braucht einen anderen Beobachter, der in der Lage sein muss, sozusagen da etwas zu tun. Und da hat sozusagen Ethik den Hinweis. Ich glaube nicht daran, dass man die Digitalisierung per Ethik sozusagen in eine bestimmte Form bringen kann. Aber die Beobachtungsform, sich gewissermaßen die Folgen anzugucken, die man mit den technischen Möglichkeiten selbst nicht kontrollieren kann, das sollten wir schon tun. Wenn wir das nicht machen, liefern wir uns der Geschichte aus.
Völlig richtig, aber ich finde das ein bisschen schwachen Standpunkt im Grunde genommen. Warum? Wenn ich immer nur die Folgen betrachte, komme ich immer zu spät.
Ja, das kommt immer zu spät. Also Gott, und ich würde sagen, Gott sei Dank leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der wir die Dinge so stark präskribieren können, dass nur das Richtige dabei rauskommt. Also da bin ich tatsächlich ein ganz böser Systemtheoretiker und würde sagen, Variatio delectat. Also wenn es keine Abweichungsmöglichkeiten gibt, gibt es auch keine Form sozusagen der Weiterentwicklung. Das ist eine riskante Form, riskant insofern, als sich auch Mist entwickeln kann, aber es gibt ja auch noch uns.
Und wir haben eine Stoppregel, die jetzt leider Geltung hat. Herzlichen Dank, Armin Nassé.